Einen wunderschönen guten Morgen nochmal auch von meiner Seite und allen, denen ich es noch nicht persönlich gewünscht habe, wünsche ich noch ein gesegnetes und frohes und möglichst angenehmes Jahr 2021. Heute habe ich ein sehr erfreuliches Thema dabei. Eigentlich, ich habe es gerade bemerkt, dass ich das ein bisschen ungünstig gemacht habe. Ich habe das Thema genannt befreit leben und beginne eigentlich mit einer Einleitung, die dazu überhaupt nicht passt. Aber jetzt müsst ihr halt damit klarkommen. Ihr könnt es. Es kann sich nur noch steigern dieses Jahr. 1983, also in meinem Geburtsjahr, da veröffentlichte der österreichische Psychologe Paul Watzlawick einen absoluten Bestseller, der sich mittlerweile seit damals über 1 Million Mal allein in Deutschland verkauft hat. Der trägt den wunderbaren Titel Anleitung zum Unglücklichsein. Und da nimmt er so ein paar Verhaltensweisen von Menschen aufs Korn, die typisch sind und die Menschen in der Regel deshalb machen, weil sie sich davon eine Verbesserung versprechen. Und er zeigt einfach, wie zumindest psychologisch gesehen, das dazu führt, dass sie noch unglücklicher werden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum über 1 Million Menschen sich ein Buch kaufen, das heißt eine Anleitung zum Unglücklichsein. Also vielleicht sind wir alle zu glücklich, das könnte ja sein. Aber natürlich ist der Titel ein bisschen ironisch gemeint. Und natürlich kann ich das, wenn ich weiß, was ich vermeiden sollte, dann das mir auch helfen, glücklich zu werden. Wenn ich das vermeide, was mich unglücklich macht, wenn ich diese Verhaltensmuster lasse, dann ist die Hoffnung da, dann kann ich vielleicht glücklich werden. Ich habe heute auch so ein bisschen eine Anleitung zum Unglücklichsein dabei und hoffe, dass wir auch daraus die richtigen Schlüsse ziehen, damit wir nachher nicht alle deprimiert nach Hause gehen, sondern hoffentlich eher fröhlich. Von daher ist der Titel schon nicht ganz schlecht gewählt, hoffentlich. Außerdem wird nächste Woche dann der Achim noch sagen, wie das Ganze praktisch ins Leben umzusetzen ist. Da müsst ihr heute noch ein bisschen entweder Geduld haben bis nächste Woche oder selber noch Kolosser 3 lesen, dann kriegt er das selbst auch raus, hoffe ich. Bei Paul Watzlawick geht es vorwiegend um Gewohnheiten und auch Paulus spricht in unserem Text über Gewohnheiten. Ich lese den Text nachher schon noch vor, aber ich habe es nicht der Reihe nach, deswegen versucht einfach mitzukommen. Wenn nicht, könnt ihr euch die Aufnahme nachher nochmal angucken. Nein, Spaß, ich probiere es einigermaßen geordnet weiterzugeben. Zunächst einmal schreibt Paulus natürlich an die Kolosser eine Situation, die nicht unsere Situation ist. Und deswegen möchte ich euch erstmal so ein bisschen mit reinnehmen in die Situation von damals und danach schauen, ob das vielleicht sogar was mit dir und mir heute noch zu tun haben kann. Also, damals in Kolossä, in dieser Gemeinde, die Paulus auch nicht gegründet hat, das war der Epaphras wohl. Paulus selber hat die Gemeinde auch niemals besucht. Er kannte die nicht, der schreibt ihnen einfach, weil er von ihnen gehört hat. Der Epaphras hat ihn in der Gefangenschaft besucht und hat ihm einiges von dem mitgegeben, was er so als Anliegen aus der Gemeinde damals mitgenommen hat. In dieser Gemeinde waren vorwiegend Juden, ehemalige Juden, die jetzt Christen geworden waren, und Heiden, die aus dem Heidentum zum Christentum übergegangen sind oder die sich bekehrt haben. Heidentum heißt in dem Fall, man sind diese ganzen griechischen Götter halt, die man so kennt oder auch nicht kennt, Zeus, Athene, Artemis und so weiter. Jeder Gott, der halt seinen speziellen Bereich hat. Und wenn ihr einfach mal eine schlechte Geschichte lesen wollt, lest mal so Göttersagen. Das ist ja erbärmlich, was das für Götter sind zum Teil. Also sehr menschlich, aber halt leider nicht besonders göttlich. Und die ehemaligen Heiden, die hatten bis jetzt halt für jeden Lebensbereich einen eigenen Gott. Und den haben sie halt dann geopfert oder gehuldigt oder wie auch immer. Und da konnte man, wenn man in einem Bereich jetzt keinen großen Bedarf hatte, den einen Gott halt mehr vernachlässigen und hat sich dann mehr auf den anderen Gott konzentriert und dann hat das irgendwie schon mehr oder weniger hoffentlich hingehauen. Und jetzt sind sie Christen geworden und jetzt haben sie den einen wahren Gott. Aber, und ich habe gerade Gewohnheiten angesprochen, ich meine, es kann ja nicht schaden, wenn ich jetzt einen Kinderwunsch habe, zu beten zu Gott und dann noch ein bisschen der Aphrodite, der Göttin der Fruchtbarkeit, ein bisschen zu opfern. Hey, wenn das eine nicht funktioniert, haben wir immer noch das andere. Habe ich ja die doppelte Chance. Ist doch toll, oder nicht? Naja, und diese Einstellung, diese Gewohnheit, die stand neben der, die ehemaligen Juden mitgebracht haben. Die gesagt haben, nein, es ist ja alles ganz schrecklich verkehrt, wie ihr lebt. Die Art und Weise, wie ich lebe, zeigt meine Gottergebenheit. Und wie kann ich Gott meine Ergebenheit noch besser zeigen, indem ich alle Gebote, die er mir gegeben hat, halte und noch die Gebote, die die Rabbiner gemacht haben, halte und das alles zusammennehme und ja nicht irgendwas mache, was ihr macht, weil ihr seid Heiden gewesen und das ist ganz schrecklich und das ist ganz schlimm. Und jetzt stellt euch vor, wie gut die zusammenleben. Ha. Da ist was los in der Gemeinde. Da wird's nicht langweilig, da hat man jeden Tag was zum drüber reden. Oder zumindest jedes Mal, wenn man sich trifft, hat man was zum drüber reden. Und wichtig finde ich auch die Feststellung, beide, die ehemaligen Heiden und die ehemaligen Juden, haben beide nicht so gelebt, wie sie gelebt haben, weil sie besonders böse sein wollten, sondern einfach, weil sie gedacht haben, passt schon. Genau so ist es. Und das ist so ein bisschen das Schwierige mit Gewohnheiten. Ich meine, wenn einer eine Gewohnheit hat, dann ist es vielleicht ein schlechter Charakter oder was. Wenn viele eine Gewohnheit haben, dann nennen wir das Ganze Kultur. Kultur, das hat mal der Lothar Käser, das ist ein Missionar, der war in Mikronesien, ist aber auch Soziologe, der hat den Begriff so definiert, Kultur ist eine Strategie zur Daseinsbewältigung. Das heißt, ich habe eine bestimmte Art und Weise, wie ich in meinen Tag reingehe und ich weiß schon, wenn diese Situation kommt, reagiere ich immer so. Das Problem dabei ist, das reflektieren wir in der Regel nicht, deswegen ist uns gar nicht so bewusst oft, was unsere Kultur ist. Wir merken es dann, wenn wir auf andere Kulturen treffen, weil die anderen alle falsch handeln oder falsch leben oder alle komisch sind. Wir selber nie. Das merkt man erst vielleicht, wenn man es ein bisschen besser reflektiert. Und in Kolosser 2, in Vers 8, den wir heute nicht eigentlich betrachten, aber da sagt Paulus schon, seht zu den Kolossern, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug. Und jetzt kommt's nach Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Was sagt er hier? Er sagt letztlich, hey, passt auf, dass ihr nicht irgendwelche Gewohnheiten habt, die Überlieferungen von früher sind. Also der Papa hat es schon so gemacht und der Papa vom Papa und der Papa vom Papa vom Papa hat es schon so gemacht. Das ist kein Grund, es auch zu tun. Schaut, dass ihr guckt, was Christus sagt. Was ist Christus gemäß? Und danach sollt ihr euch dann richten und orientieren. Ich möchte jetzt gerade noch so einen kurzen Ausflug machen und mal über unsere Kultur kurz nachdenken. Das hat den Vorteil, dass wir uns dann vielleicht gefühlsmäßig ein bisschen da reinversetzen können, was es heißt, wenn so Kulturen aufeinander kommen. Für uns Deutsche heißt zum Beispiel Kultur, ich habe nur mal ein paar Sachen rausgesucht, Alufolie gehört nicht in den Biomüll. Wisst ihr wahrscheinlich. Es gibt drei Hauptmahlzeiten am Tag, eine davon ist warm, die ist meistens mittags. Wir rufen Leute nach 22 Uhr nicht mehr an. Der Teller wird meistens jedenfalls leer gegessen. Und bevor Gäste kommen, wird definitiv aufgeräumt. Es sei denn, man hat Kinder, dann kann man es auf die schieben. Und wir arbeiten, um uns den Lebensunterhalt zu verdienen. Und sobald jemand diese Sachen nicht macht, finden wir das komisch, finden wir das befremdlich und finden wir das meistens auch falsch. Allerdings ist eine Kultur immer an einen sogenannten Kulturkreis gebunden. Und deshalb fällt es auf, wenn zwei Kulturkreise aufeinandertreffen. Und ich will euch mal gerade zeigen, wie sich das anfühlt. Also wir in Deutschland, ja, wir lassen zum Beispiel Frauen Auto fahren. Das ist total verrückt. Im Iran machen sie das nicht. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Bei uns darf jeder eine eigene Meinung haben. Ja, sagt das mal einem Nordkoreaner. Der kennt es nicht. Und Babys sind bei uns die ersten 12 Wochen einfach nur ein Zellhaufen, den man einfach wieder wegschmeißen darf. Und ich glaube, gerade beim letzten Beispiel merkt man, dass es nicht nur eine Art und Weise ist, wie man lebt, sondern dass damit auch sehr viel Emotion dranhängt und dass es auch oft um Sachen geht und dass man sich deshalb nicht einfach der Illusion hingeben kann, wir setzen uns einfach an einen Tisch, reden kurz drüber, finden die beste Entscheidung und leben dann so weiter. Das sind Prägungen, die oft ganz tief sitzen und die wir verinnerlicht haben. Und ich hoffe, gerade den letzten Punkt habt ihr hoffentlich nicht verinnerlicht. Ich finde, Babys sind von Anfang an Menschen und sind Leben von Gott gewollt und es hat niemand anzufassen. Allerdings ist tatsächlich unsere Kultur mittlerweile woanders angelangt und es zeigt, dass es nicht nur ist, dass es ein anderes Land betrifft, sondern manchmal auch einfach eine andere Zeit. Und man sagt nicht umsonst bei Gewohnheiten, etwas ist einem in Fleisch und Blut übergegangen, weil Gewohnheiten einfach unfassbar stabil sind. Wir haben jetzt die Neujahr, da nehmen sich, zumindest war das mal so, Leute immer was vor, dieses Jahr mache ich alles anders. Und so Mitte Januar merken sie, nein, mache ich doch nicht. Warum nicht? Weil ich mich ganz schwer tue mit Gewohnheiten, mit Veränderungen, mit Kultur, mit Veränderungen. Und ich hoffe, dieser kurze Ausflug hilft uns so ein bisschen nachzuvollziehen, was es für so eine Gemeinde bedeutet, wenn da derart unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Und dann ist es nicht ungewöhnlich, dass die einen versuchen, den anderen zu sagen, Leute, ihr seid ja ganz lieb und so. Und dem Herrn mag ich euch auch, aber dieses Verhalten, das geht nicht. So ist es richtig. Und deswegen muss Paulus jetzt dieser Gemeinde auch schreiben. Ich habe gerade gesagt, dass beide Sichtweisen, die jüdische oder die ex-jüdische und die ex-heidnische, wenn man so will, definitiv beide falsch sind. Und sich deswegen auch beide Gruppen verändern lassen müssen. Und deshalb bin ich froh, dass Gott auch sagt, dass er uns bei der Wiedergeburt nicht einfach so lässt, wie wir gewesen sind. Dass er sagt, in unserem Vers 20 heute, in Kapitel 2 steht es zum Beispiel drin, dass unser alter Mensch mit Christus gestorben ist, den Elementen der Welt gestorben ist. Etwas, was tot ist, das ist abgeschlossen. Damit sollte man eigentlich dann gute Chancen haben, nicht wieder in den alten Mustern weiterzumachen. Und er sagt auch, Jesus, in Matthäus 18, Vers 3, dass wir werden sollen wie Kinder. Ich habe zwei davon zu Hause. Und wenn ich die anschaue, dann stelle ich fest, die haben sehr wenig kulturellen Ballast, den sie mit sich rumtragen. Die haben zum Beispiel kein Problem, sich da am Mittagstisch in der Nase zu bohren. Machen wir ja nicht, ist unsere Kultur, dass wir das nicht tun. Und die haben auch kein Problem damit, zum Beispiel ihrem Gegenüber, wenn sie gerade den Mund voll haben, ins Gesicht zu niesen. Das sind alles Sachen, die kriegen wir hoffentlich noch raus. Aber ich glaube, was Gott auch meint mit diesem Werdet wie Kinder ist, diese ganzen Sachen, die ihr bis jetzt einfach immer gemacht habt, weil es eine Gewohnheit ist, weg damit. Die brauchen wir nicht. Schaut bei allem, was ihr tut, auch natürlich, wenn wir nicht einfach alles loswerden können, aber reflektieren können wir, ist es von Gott so gewollt oder mache ich das nur, weil das meine Gewohnheit ist, weil wir das immer schon so gemacht haben. Aber Kinder bleiben zum Glück auch nicht Kinder, sondern sie sollen wachsen. Sie sollen natürlich körperlich wachsen, aber sie sollen auch gewisse Verhaltensweisen übernehmen lernen und interessanterweise eigentlich die von den Eltern. Da müssen die Eltern sich ein bisschen zusammenreißen, das fällt mir immer schwer. Aber ihr werdet es vielleicht, wenn ihr Kinder habt, schon mal entdeckt haben, dass über kurz oder lang eure Kinder plötzlich Verhaltensweisen an den Tag legen, wo zumindest euer Ehepartner genau weiß, wo die herkommen und euch dann spiegelt, ja, das bist eigentlich du. Das, was der jetzt gerade sagt, das sagst du immer. Und ich habe mir seither abgewöhnt, wieder immer gell zu sagen am Ende von jedem Satz, weil der Simon das plötzlich total oft gemacht hat und ich es da erst gemerkt habe. Für Kinder ist es das Natürlichste der Welt, sich an ihren Eltern zu orientieren und es sollte auch für uns natürlich dann im geistlichen Sinne natürlich sein, uns an unserem Vater, an Jesus zu orientieren. In Kolossä damals sind nun diese beiden Kulturen aufeinander getroffen und die Juden waren, wie gesagt, davon ausgegangen, dass die Geistlichkeit daran gemessen wird, wie gut man die Regeln einhält, während die Heiden sich gesagt haben, hey, wir haben besondere religiöse Erlebnisse. Unser Text redet davon, dass sie Engel angebetet haben, dass sie auf Visionen eingehen, die sie gesehen haben. Und da sagt Paulus hier einfach, das passt nicht. Er sagt, dass die Menschen hier auf eine scheinbare Demut. Das finde ich spannend. Eine scheinbare Demut ist deshalb spannend, weil du scheinbar demütig und gleichzeitig total hochmütig sein kannst. In dem konkreten Fall habe ich mir vorgestellt, ich war nicht dabei, wenn ich jetzt jemand bin, der sich mit Engeln besonders hervortut, könnte ich ja zum Beispiel sagen, hey, mir hat der Engel XY gezeigt, dass alles ganz anders ist, als wir das alle bis jetzt gedacht haben und ich muss mich dem jetzt halt unterwerfen. Ja, ich zeige Demut, ich stelle mich unter die Engel, gleichzeitig stelle ich mich aber auch über den Bruder oder die Schwester, weil ich dem ja sage, also erstens, der Engel hat mir das gegeben, nicht eine Offenbarung für alle. Ich bin ein Ausgewählter, ich bin was Besseres und ich verstehe das und du verstehst das nicht. Und das ist schon eines der Kennzeichen, wo Paulus ganz klar sagt, stopp, übereinander stellen, das geht überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus sagt, ordnet euch einander unter. Man kann sich easy gleichzeitig über die unter die Engel, aber über seinen Nächsten stellen. Und jetzt kann man nicht denken, okay, wenn das das Problem der Heiden war, dann haben die Juden es ja wahrscheinlich nicht so gemacht, weil die waren ja anders. Das Spannende ist natürlich, die Menschen, die vorher so an das Gesetz gewöhnt waren und die an Speisegebote gewöhnt waren, an Festzeiten gewöhnt waren, an alles Mögliche mit Reinigungsvorschriften, die haben jetzt natürlich gesagt, hey, wir müssen darauf achten, dass dieses ganze unnüchterne Engels- und Visionsgedöns auf gar keinen Fall hereinkommen kann, sondern wir müssen uns an den Buchstaben des Gesetzes halten und wir kennen uns damit aus. Wir gehen hier mal durch die Reihen und wir schauen mal, wo das noch verbesserungswürdig ist und wo wir noch was optimieren können. Und vielleicht kann man sich schon vorstellen, dass es unglaublich schwierig ist, demütig durch die Reihen zu gehen und gucken, was die anderen falsch machen. Auch da haben wir das gleiche Problem, dass die sich letztlich auch wieder über ihre Geschwister gestellt haben. Und sowohl bei den Heiden als auch bei den Juden sagt unser Text, den ich gleich nachher noch lesen möchte mit uns, es ist beides eine fleischliche Gesinnung. Die einen tun das mit den Engeln und so, weil sie sich dabei besser fühlen und weil es dann um sie geht und nicht um Christus. Und genauso machen die Juden, die ehemaligen Juden, den Fehler, dass sie das alles deshalb halten wollen, damit sie selber was geleistet haben, damit sie sich selber dann auch besser fühlen können, dass sie zu Gott kommen, sagen können, hier ist meine Checkliste, ich habe das alles gemacht und du darfst nicht allzu gut hingucken, weil so richtig alles gemacht habe ich dann doch nicht. Aber dann müsste ich ja zugeben, dass das hier nichts taugt und ich müsste dann dein Erlösungswerk am Kreuz annehmen. Aber das ist ja dann was, da bräuchte es mich gar nicht und dann fühle ich mich nicht gut dabei. Ich sage nicht, dass das immer alle reflektieren, aber ich sage, dass das Wort Gottes das reflektiert und sagt, so wie du lebst, egal ob du auf der Seite oder ob du auf der Seite runterfällst, letztlich kommt es aus deinem Fleisch. Ich möchte mal mit uns jetzt einsteigen und Kolosser 2 ab Vers 15 lesen. Ich möchte aber vom Zusammenhang her mit Vers 14 anfangen, sonst haben wir das so ein bisschen im Satz kaputt gerupft. Kolosser 2 ab Vers 14. Er, und da ist Jesus gemeint, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Und jetzt kommt der Rat von oder die Aufforderung von Paulus an die Kolosser, an die Gruppe von beiden, den Juden und den ehemaligen Heiden. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist der Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut, da haben wir's, und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und der nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen und lebt, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung. Dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Interessant ist, dass die Heiden und die Juden den gleichen Fehler machen und gar nicht so sehr für das kritisiert werden, was sie konkret tun. Also zum Beispiel werden die Juden nicht dafür kritisiert, dass sie die Gebote halten. Das findet Gott gar nicht schlimm. Was Gott hier sagt, oder was Gott durch Paulus uns sagt, ist, wichtig ist, dass ihr euch nicht um die Sachen kümmert, die nur ein Schatten der Dinge sind und dabei das Eigentliche aus dem Blick verliert. Ein Schatten da erzähle ich euch hoffentlich nichts Neues, ist nicht das gleiche wie das Ding oder der Körper, der den Schatten wirft. Der Schatten ist in aller Regel, es sei denn, es ist im Sommer heiß und man braucht Schatten, aber ansonsten ist Schatten relativ wertlos. Kannst du mal testen? Versuch mal, mit dem Schatten eines 100-Euro-Scheins zu bezahlen und schau mal, wie weit du dabei kommst. Ein Schatten ist nicht das, wo wir uns danach ausstrecken sollten. Und der Ali hat uns vor 2 Wochen gesagt, einen Schatz sollten wir dort suchen. Ali, wo sollen wir denn suchen? Da, wo er ist, genau, und nicht woanders. Und wenn ich jetzt hingehe, und das ist das Problem, dass diese Menschen in Kolossä damals hatten, dass sie gesagt haben, naja, da ist was, das ist auch was Konkretes, was kann ich sehen? Also ich habe zum Beispiel Gebote oder ich habe irgendwelche Visionen, ob man die so genau sehen kann, weiß ich nicht, ich hatte noch keine. Aber das ist was Konkretes, über das ich reden kann, das ist zwar nicht das Eigentliche, aber warum nicht? Und das Problem ist halt, wenn ich an dem Eigentlichen vorbeigehe und mich nur auf den Schatten konzentriere, dann verfehle ich mein eigentliches Ziel. Und das ist die Katastrophe überhaupt. Man kann ja, ich habe es vorhin schon gesagt, auch sagen, naja, es ist ja ein Kompromiss. Also ich mache einfach, ich bete zu Gott, aber ich opfer auch noch da ein bisschen weiter, habe ich doppelte Chance. Und auch das ist ein Irrtum. Ich kann nicht mein Glas voll machen mit Wein und dann noch 50%, halt noch mal halb voll mit Wasser und habe dann 150%, sondern habe ich nur vermischten Wein. Also das funktioniert hinten und vorne nicht. Genau, wir sollen uns Mühe geben, das Ziel eben nicht zu verfehlen. Das Problem dabei ist, dass manche Sachen auf den ersten Blick relativ gut und relativ heilig aussehen. Zum Beispiel steht bei uns in Vers 22, dass die Gebote gehalten haben, selbst ihren eigenen Körper nicht verschont haben. Und sagt nicht sogar Paulus, tötet euren Leib und so, dann wäre das doch sicher schlau, das auch zu machen. Und es ist ja auch nichts, wo man sagt, ich gebe mich offensichtlich einem Genuss hin, sondern, oh, ich bringe ein Opfer. Aber tatsächlich sagt die Bibel hier, nein, das ist falsches Denken. Dein Leib ist ein Geschenk Gottes an dich. Und den hat er nicht dir gegeben, damit du den einfach nur kaputt machst. Und er hat ihn sogar gut gemacht. Könnt ihr nachlesen, Psalm 139, mein absoluter Lieblingspsalm. Ich danke dir, dass ich auf wunderbare Weise gemacht bin, sagt der Psalmist. Ja? Das, was ich von Gott bekomme, das darf ich genießen und ihm dafür danken. Was ich nicht tun sollte, ist, mich nach den Gaben auszustrecken, aber den Geber dahinter zu vergessen. Und zum Beispiel hat er auch, wenn ihr mal das Buch Esther lest, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, die Esther extra schön gemacht, damit sie dann später beim König Ahasveros landen kann. Also auch dort war die Schönheit ein absolutes Geschenk Gottes und eine Gabe, die sie einsetzen konnte und damals auch musste, um Rettung für das Volk Israel zu bringen. Heißt, wer so handelt, dass er sagt, ich lehne den Körper ab, den Gott mir gegeben hat, ist letztlich, ist es ein Ausdruck von, ich schätze das, was Gott mir gegeben hat, gering. Paulus sagt, das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, den eigenwilligen Gottesdienst, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Beide Weisen, das Leben als Christ zu leben, damals haben die Menschen nicht nur daran gehindert, Jesus ähnlicher zu werden, sondern auch in ihrem eigenen Leben, das stelle ich mir jetzt vor, macht es ja keinen Spaß. Wenn ich immer nur verzichte, damit ich besser bin als die anderen, dann laufe ich nicht fröhlich rum. Dann laufe ich rum wie so ein Grumpy, sagt man im Britischen, gell? Dann ist man so grumpy den ganzen Tag, dann hat man so hängende Mundwinkel. Und das ist nicht das, was Gott eigentlich möchte. Wenn du sagst, ich bin jemand, der ständig von Engeln erzählt und so, und ich erzähle es ihnen an, die können das schon gar nicht mehr hören, dann macht es was mit unserer Beziehung. Auch da tue ich mir keinen Gefallen selber. Das heißt, letztlich ist das, was Gott sagt, nicht nur schlau, weil es halt das ist, was Gott sagt, sondern es nützt uns selber auch noch, wenn wir uns daran halten, was Gott uns hier sagt, was wir eben vermeiden sollen. Jesus hat zum Beispiel gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt nicht, stell dich über ihn, sondern diene ihm. Und wie das Ganze konkret aussieht in Beruf und in Familie, wie gesagt, da kümmert sich nächste Woche Achim drum und wird uns da einiges drüber weitergeben. Jetzt habe ich bisher viel über uns Menschen geredet. Ich habe auch gerade erzählt, eben, dass die religiös-esoterische Gruppe daneben liegt und die religiös-gesetzliche Gruppe auch. Die gute Nachricht ist Vers 15. Das ist der, der ganz zu Anfang steht und der so ein bisschen auch eben nicht der Anfang ist, sondern eigentlich bei Vers 14, deswegen möchte ich da nochmal lesen. Er, Jesus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, also in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Er sagt hier nicht, Jesus hat gewonnen am Kreuz. Also das sagt er schon auch. Aber er gibt dreimal, geht er drauf ein. Er sagt, völlig entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt und Triumph über sie gehalten. Das ist nicht nur so ein bisschen Sieg, Leute, das ist so richtig ein Sieg, den man so auskosten kann. Ja, also wenn, Beispiel, wenn, es ist ein bisschen her, Brasilien, Deutschland, 7-1, ihr versteht, was ich meine? Das ist nicht nur so ein kleiner, wir haben es gerade so geschafft, sondern das ist ein massiver Sieg, den Gott hier über die, Jesus da am Kreuz, über die Gewalten und Mächte gehabt hat. Und ich habe das Buch Esther gerade schon erwähnt. Da finde ich auch so eine wunderbare Beschreibung davon, wie das aussieht, wenn man Triumph hält. Ich lese jetzt nicht alles vor, ich fasse es ganz kurz zusammen. Da gibt's den Mordechai, das ist der Gute in der Geschichte, das ist der Onkel und der Ziehvater sozusagen von der Hadassa, von der Esther. Und der Böse ist der Haman. Und der Haman, der mag keine Juden. Warum nicht? Weil der ist ein sehr eingebildeter Mensch und er findet sich gut und hat sich beim König eingeschmeichelt. Und alle müssen vor dem aufstehen, wenn der kommt. Nur der Mordechai, der macht das nicht und das passt ihm überhaupt nicht. Und deswegen möchte er alle Juden umbringen. Und das finde ich so erstaunlich. Er baut einen Galgen, der 25 Meter hoch ist, 50 Ellen. 25 Meter, das ist ein x-faches von dem Gebäude hier. Ist völlig unnötig. Aber er wollte so richtig dem Haman und allen Juden, den Mordechai wollte er daran aufknüpfen, eine reindrücken. So richtig. Und Gott ist der, der sagt, nee, ich pass auf meine Leute auf. Und es kommt dann dazu, müsst ihr mal lesen, dass dieser Haman den Mordechai auf ein königliches Ross setzen muss, ihm königliche Gewänder anziehen muss und dann ihn durch die Stadt führen muss und vor ihm her ausrufen muss, so tut der König dem Mann, an dem er gefallen hat, und muss dann auf den Mordechai zeigen. Das ist das, was ich an Triumph hier lese. Ja, dieses, ach so, er wird auch noch an seinem eigenen Galgen aufgeknüpft später. Ja, also kompletter Mist geworden aus dem, was er eigentlich wollte, und Gott sagt, nein, ich drehe das. Und wenn einer Experte ist für Triumph und für Sieg, dann ist es unser Gott. Wenn du also unglücklich sein willst, ich habe es nochmal kurz zusammengefasst, dann lass scheinbare Demut da sein. Ja, also spiel es einfach nur vor. Das ist super. Stell dich über die anderen. Das wird deine Beziehungen nämlich zerstören. Dann geh darauf ein, was du in Visionen gesehen hast, weil das wahrscheinlich morgen schon nicht mehr taugt, weil es halt nicht das Wort Gottes ist, weil das auch bald keiner mehr hören möchte von dir und weil du dann wahrscheinlich auch selber zum Gespött wirst irgendwann. Ach ja, erfinde eine neue geistliche Übung, die das Wort Gottes nicht kennt, und sorge dafür, dass alle anderen das auch machen und dass sie möglichst übel ist. Das wird sehr, sehr stark dabei helfen. Bilde dich selber weiter zur Gebotepolizei und fange an, alle um dich herum zu kritisieren, sobald sie einen kleinen Fehler machen, und lass sie spüren, dass sie deinen Ansprüchen nicht genügen. Und vor allem, und das ist jetzt das Wichtigste, wenn ihr wirklich unglücklich werden wollt, bei allem, was du tust, halte dich bloß nicht an Jesus. Mach's aus eigener Kraft und gib dir große Mühe, dir Gottes Liebe zu verdienen, dass du es auch verdient hast. Ich hoffe, von euch hat keiner Lust darauf. Gibt's denn dazu eine Alternative? Gut, dass ihr fragt. Ja, die gibt's. Und das ist die gute Nachricht heute Morgen. Jesus bietet dir, bietet mir, bietet uns ein Leben in Freiheit. Das Wort vom Kreuz, es ist vollbracht, heißt vollständig erledigt, in komplettem Umfang bezahlt. Es gibt nichts mehr zu tun. Meine Zukunft und meine Stellung für Gott sind gesichert. Ich bin von Gott geliebt und überraschenderweise mein Nächster auch. Und zwar exakt genauso wie ich. Der ist nicht ein bisschen mehr und ein bisschen weniger geliebt, der ist exakt genauso geliebt wie ich. Und es gibt keinen Grund für mich, besser dastehen zu wollen. Vor Gott kann ich nicht besser stehen. Warum sollte ich dann versuchen, vor meinem Nächsten besser dazustehen? Und ich weiß, das ist Theorie. Ich kenne mich, und wenn man beruflich vor einer Klasse steht und dann sagt irgend so ein Schnösel aus der zweiten Reihe, Herr Dobruns, da ist ein Fehler an der Tafel, dann, was weißt du schon? Ich versuche mir das abzugewöhnen, ich sage immer, habe ich extra gemacht. Nein, mache ich auch nicht, weil es ist so durchsichtig. Aber es gibt keinen Grund letztlich für mich zu sagen, ich muss aus mir selber heraus was Besonderes darstellen, weil so besonders, wie Gott mich gemacht hat, reicht. Noch besonderer wäre anstrengend. Definitiv und nicht gut und wäre künstlich und wäre obendrauf gesetzt und würde mich nur schlechter machen. Ein Essen, was perfekt gewürzt ist, kann man nicht besser würzen. Noch mehr Salz? Und es wird schlecht. Noch weniger irgendwas anderes und es wird schlecht. Perfekt ist perfekt und daran kann man nichts verbessern. Das, was Jesus für dich am Kreuz einmal gemacht hat, ist und bleibt für immer perfekt. Aber das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Heißt es jetzt, ich suche mir einen Platz auf dem Sofa, denn ich bin ja geliebt und es kann nichts irgendwas daran ändern und dann lasse ich mir einfach gut gehen. Dann wird's ja noch besser. Auch da steckt der Gedanke hinten dran, ich könnte mir selber was noch Besseres geben, als das, was Gott mir geben möchte. Leute, Irrtum. Ich bin gerettet, ich bin befreit, aber ich bin auch beauftragt. Ich habe einen Grund, warum ich noch hier bin. Ich darf noch etwas tun, Gott möchte noch etwas durch mich tun. Ich kann mich jetzt voll und ganz darauf konzentrieren, denjenigen, der mich mehr liebt als irgendjemand auf dieser Welt, und da muss ich meine liebe Frau einschließen, ich darf den besser kennenlernen. Ich darf versuchen, ihm ähnlicher zu werden und mich von ihm gebrauchen zu lassen. Ich darf die Beurteilung der anderen um mich rum, die darf ich Gott überlassen. Das darf ich outsourcen, den Job. Rumlaufen mit dem Zeigefinger muss ich gar nicht. Das heißt nicht, dass wenn ein Bruder von mir sündigt, das sagt die Bibel auch, soll ich hingehen und ihn konfrontieren zwischen uns und so weiter. Bei Sünde, das ist was anderes. Aber wenn er jetzt einfach eine andere Gewohnheit hat und dann sage ich, naja, du solltest aber oder du könntest doch, und ich kenne dich eigentlich gar nicht so genau, ich weiß gar nicht, was du zu Hause alles machst, wie viel Freizeit du tatsächlich hast und ob da nicht viel mehr hinten dran steht, was ich gar nicht sehen kann, ist es nicht mein Platz zu sagen, ah, du könntest doch oder warum machst du nicht und du solltest mehr und das solltest du lassen. Davon bin ich frei. Den Job muss ich nicht mehr tun, das gibt mir viel freie Zeit, was Vernünftiges zu tun. Ich brauche weder eine besondere übernatürliche Erfahrung, noch muss ich alle Gebote halten, um zu wissen, dass Gott mich angenommen hat, dass ich geliebt bin und in seinen Augen wertvoll bin. Mein Leben muss keine permanente Gefahrenvermeidung sein. Auch das haben wir drin. Achtung, betaste nicht, berühre nicht, tu das nicht, es könnte schlimm sein. Ich darf frei sein. Versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, kümmere dich um nichts, wie du lebst. Definitiv nicht. Also nicht renn rum und sündige und verwende deine Freiheit als Vorwand für das Fleisch, das sagt Paulus auch. Aber ich muss keine Angst haben. Wenn ich sündige, wenn ich falle, ich habe immer sofort die Möglichkeit, zu Gott zurückzukommen. 1. Johannes 1, Vers 9, einer der wichtigsten Verse meiner Meinung nach in der ganzen Bibel. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie wertvoll, wenn ich immer wieder einen Neustart haben kann und sauber, rein, von aller Ungerechtigkeit reingemacht, neu anfangen kann. Das ist was völlig anderes, als wenn ich Spaß daran habe zu sündigen, dann werde ich auch niemals zu Jesus gehen und mich reinigen lassen. Ja? Aber ich kann einfach in den Tag gehen, ohne dass ich den Kopf eingezogen halten muss und gucken muss, passiert mir nichts. Ja? Wie ein Jude, der dann sagt, an Sabbat, ich darf nur so und so viele Schritte gehen oder ich darf das und das nicht tun, sonst mache ich einen Fehler. Daran, das hat Gott ja so nicht gemeint. Das ist irre. Gott gibt uns einen Tag in der Woche frei und wir Menschen machen daraus, oh nein, ein freier Tag. Oh, ich wünschte, ich hätte diesen Sabbat nicht. Irre, völlig irre, weil wir mit unseren Gedanken dazwischen kommen. Und das ist das genau das Problem dieses Textes. Das passiert, wenn wir Menschen mit unseren menschlichen Gedanken dazwischen gehen, machen wir alles kaputt, was Gott gut gemacht hat, was er gegeben hat, damit wir es genießen können und damit wir ihm den Dank dafür bringen können. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Es gibt Dinge, die tun wir, weil sie eine Gewohnheit von uns sind. Und wir haben jetzt beispielhaft an den Leuten in Kolossä gesehen, dass die nicht immer gut sind. Und es kann sogar sein, dass wir das, was wir schon nicht gut machen, auch den anderen noch vorschlagen wollen oder den anderen sagen müssen, das wäre doch besser, ihr macht das so wie ich. Und da sagt das Wort, hey, pass gut auf, was du tust. Überlege, kommt es aus dir selber oder ist es was, was Gott gesagt hat? Ist es was, was du tun sollst? Ist es was, was dem entspricht, wie Jesus gelebt hat? Ich finde es so praktisch, dass Jesus auf die Welt gekommen ist als Mensch, weil ich dann ein ganz konkretes Beispiel habe und sagen kann, ja, hätte Jesus so gehandelt? Bei ganz vielen Sachen ist es einfach zu sagen, natürlich gibt es Computer heute und so, das ist schon klar, wo es dann nicht eins zu eins übertragbar ist, aber man kann trotzdem am Leben und am Wesen von Jesus sehen, wie Gott ist. Jesus hat das Wesen Gottes so gut vorgelebt, wie ich das Leben von Benjamin Dobruns meinen Kindern vorleben kann. Ich kann ja nichts anderes vorleben, außer mein Wesen. Und weil Jesus ganz Gott ist, hat er auch eindeutig das Wesen Gottes gezeigt, wie das in einem menschlichen Leben aussehen kann. Und dann darfst du die Freiheit genießen, zu sagen, ich bin ein beschenktes Kind Gottes, ich kann alle diese Dinge, die ich erkannt habe, loslassen und da bricht mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich erkenne, ich habe früher was anders gemacht, weil ich anders gedacht habe oder auch, weil ich anders geprägt bin. Ich zum Beispiel habe früher auch immer gedacht, also eine Frau, die sich schminkt, das geht überhaupt nicht. Das war ein Irrtum, den ich in meiner Erziehung mitgenommen habe, ist so. Und wenn ich jetzt lese, wie Gott über Schönheit denkt, und auch wenn man im Alten Testament liest, was die Sarah war, glaube ich, dann gleich eine Spange an den Fuß und einen Ring an die Nase, das ist ja nicht so meins, aber ja, wenn ihr seht, wo ich denke, hey, ich kann diese Sache, die ich bis jetzt immer so gesehen habe, wo ich vielleicht entweder nur innerlich oder auch äußerlich Menschen verurteilt habe, das kann ich lassen, das darf ich abgeben. Und das macht mich nicht schlechter, sondern das macht mich freier. Es gibt mir Freude, wenn ich nicht auch gucken muss, na, hat die Birte da noch irgendwie Rouge drauf oder was? Muss ich da ein Gespräch führen später? Nein! Ich kann sagen, boah, die sieht gut aus. Kann mich freuen, dass ich heute eine hübsche Frau gesehen habe. Auch wenn meine Frau natürlich noch hübscher ist, muss man sagen. Aber ihr seht, Gott hat es gar nicht gewollt, dass wir manchmal so komische Sachen haben, wie wir haben. Und ich glaube, dieser Text kann uns heute Morgen aufrütteln zu sagen, wir stehen jetzt ganz am Anfang von einem Jahr, von einem neuen Jahr. Wir könnten es aber auch mitten im August machen, spielt keine Rolle. Du kannst es immer machen. Gucken, wo mache ich Dinge aus einem Grund, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob das wirklich das ist, was Gott eigentlich meint. Achtung, es kann ja auch sein, du stellst fest, nein, es gibt einen eindeutigen Befehl in der Bibel. Ja super, dann hast du jetzt auch den Grund gefunden, warum du das machst und dann bitte, bitte, bitte behalte das auch bei. Ja, ich sage nicht, du weißt alles über Bord, sondern die Bibel sagt, prüft alles und dann hört sie nicht auf, sondern sie sagt, das Gute haltet fest. Hey, das Gute tun ist doch super. Und wir reden immer davon, dass die Ungläubigen umkehren müssen. Ach, in manchen Punkten müssen wir das vielleicht auch. Nicht komplett, wir müssen uns nicht neu bekehren, aber auch da, es ist ein Wachstum und du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du merkst, dieses eine, das ist gar nicht so, wie Gott es sich gedacht hat. Und dann bitte ich dich, lass dir nicht die Lüge einreden, wenn du das jetzt änderst, verlierst du was. Wenn es was ist, was Gott so nicht will, dann tut's dir auch nicht gut. Das kannst du mir glauben. Wir werden irgendwann in der Herrlichkeit bei Gott sein und da wird es nur noch Dinge geben, die Gott so haben will und deswegen wird es auch die Herrlichkeit sein. Ja, da ist keiner, der sagt, aber ich hätte lieber so und ich hätte lieber so und dann gibt es den Streit. Nein, es wird perfekt sein, weil die Dinge, die Gott tut, die sind perfekt. Wir sind Menschen, wir kommen dazwischen und das ist halt so, damit müssen wir klarkommen, aber wir können immer wieder gucken, hey, ist das was Gott mir schenkt, wo ich mich einfach freuen darf? Wo ich einen Schatz gefunden habe, vor 2 Wochen haben wir es vom Schatz gehabt. Gott sagt doch nicht, sucht irgendwas Schlechtes und dann macht's halt. Ich sag's euch, müsst ihr halt machen. Nein, er sagt, sucht einen Schatz. Und auch, wir haben eine Kinderbibel mit der die Perle verkauft, die alles andere verkauft, um die Perle zu bekommen. Der hat hinterher auch kein heulendes Gesicht. Er freut sich, dass er die Perle hat. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, Gott will dir nichts wegnehmen. Und du kannst nichts verbessern, indem du entweder so gesetzlich wirst, wie die Juden damals, oder so esoterisch wirst, wie die Heiden damals, oder eine neue Idee hast, wie wir manchmal. Du wirst es nicht verbessern. Die wirkliche Freude, der wirkliche Friede, das wirkliche Leben, das kriegen wir nur in Jesus, und zwar Jesus ohne alles andere. Amen.